Die Presse.
This was not easy, I can tell you.
Bei Kerzenschein setzte Donald Trump in Schloss Versailles per von ihm bevorzugten Filzstift der Marke Sharpie seine Unterschrift unter das Rahmenabkommen mit dem Iran. Das war nicht leicht, sagte er in die Kameras, und der Applaus wurde angestimmt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Trump für den Good Job lobt. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Ich begrüße Sie heute bei unserem Presse-Podcast. Mein Name ist Clemens Patek. Auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat das Abkommen bereits unterzeichnet. Es gibt also keine Zeremonie in der Schweiz. Dort starten am Freitag aber die Verhandlungen auf dem Birkenstock im Kanton Nidwalden. So, und was steht jetzt im Deal? Zusammengefasst, der Iran darf wieder Öl verkaufen, bekommt Geld aus eingefrorenen Konten und 300 Milliarden US-Dollar sollen außerdem in den Iran fließen. Wer das zahlen soll, das lässt das Abkommen offen. Und was bekommen die USA dafür? Der Iran will auf den Bau einer Atombombe verzichten. Die Straße von Hormuz öffnet wieder. Innerhalb von 60 Tagen soll das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, genau ausformuliert und geregelt werden und in einen echten Vertrag münden. Kann Donald Trump in den USA mit diesem Abkommen punkten? Die Kritik ist jedenfalls auch aus den eigenen Reihen laut. Wie denken die US-Amerikaner über den Iran, den Krieg und die anstehenden Verhandlungen? Wir besprechen heute die US-amerikanische Sicht der Dinge mit unserem Korrespondenten Stefan Riecher. Stefan, schön, dass du da bist und Zeit hast, mit uns ein wenig zu plaudern. Hallo.
Servus Clemens, hallo.
Ich frage dich gleich zum Einstieg, die Benzinpreise sind ja immer so ein großes Thema und die sind jetzt wieder gefallen. $4 pro Gallone, unter $4 pro Gallone habe ich gehört, das sind umgerechnet knapp 1 Dollar pro Liter bzw. 92 Cent pro Liter in Euro gerechnet. Ist das nach dem unterzeichneten Rahmenabkommen zwischen USA und Iran innenpolitisch also das Ziel, das Donald Trump wollte? Ich frage das jetzt sehr überspitzt, aber Benzinpreis runter und USA sind wieder happy?
Ich bin nicht sicher. Der hat sich auch selbst widersprochen, Donald Trump. Er hat vor das 3-4 Wochen her, da wurde er mal gefragt, ob er aus ökonomischen Gründen aus diesem Krieg raus wollen würde, aus politischen und ökonomischen, um die Benzinpreise runterzubekommen, um die Teuerung zu verlangsamen. Und da hat er damals gesagt, das interessiert ihn nicht. Ja, ihm geht es nur darum, dass der Iran keine Atombombe bekommt. Das ist sein einziges großes Ziel. Und er würde niemals aus wirtschaftlichen Gründen diesen Konflikt beenden. Gestern wurde er gefragt und da hat er gesagt, er hat den Deal jetzt deshalb gemacht, weil er die wirtschaftliche Katastrophe vermeiden wollte. Also er hat sich da auch selbst widersprochen. Ich bin nicht sicher, was seine wirkliche Intention dahinter war, aber schaden wird es sicher nicht, dass der Benzinpreis jetzt runtergegangen ist, politisch für ihn.
Aber dieses Rahmenabkommen mit dem Iran hat doch ganz schön viel Kritik auch in den USA ausgelöst.
Stimmt, es gibt Kritik von vielen verschiedenen Lagern. Trump hat es irgendwie geschafft, mehrere Flügel seiner Partei zu verkrämen mit diesem Iran-Konflikt. Zu Beginn des Konflikts waren weite Teile der Republikaner dahinter und haben ihn unterstützt. Es gab allerdings auch damals schon kritische Stimmen. Tucker Carlson ist der berühmte Star-Moderator, der einst bei Fox News war. Der hat sich von Beginn an ganz laut gegen den Krieg ausgesprochen. Aber die militärischen Falken, die standen ganz fest dahinter. Jetzt, durch das Abkommen, sind es vor allem die Falken, die laut aufschreien. Die meinen, man hat da den Iran zu leicht wegkommen lassen und zu viele Konzessionen gemacht in dem Abkommen. Also er hat sich eigentlich mit mehreren Flügeln in der eigenen Partei verscherzt und mit den Demokraten sowieso, aber dass die grundsätzlich dagegen sind, das war ja von Anfang an klar.
Und was sind da die größten Kritikpunkte jetzt aus der republikanischen Partei?
Ja, die 300 Milliarden werden immer wieder genannt. Der Wiederaufbaufonds, den Trump versprochen hat, dem Iran gegenüber, der wird allerdings in Europa, habe ich das Gefühl, noch stärker betont als hier in den USA. In den USA ist es nicht der Hauptkritikpunkt, weil Trump doch immer wieder betont hat, dass theoretisch auch kein einziger Cent von US-Steuergeldern in diesen Fonds fließen wird oder muss. Ob das dann wirklich so passiert, das wird die Zeit zeigen. Aber das Ziel von Trump ist mit diesem Fonds, dass er dem Iran einen Wiederaufbau in Aussicht stellt, wirtschaftliche Investitionen. Er hat als Beispiel genannt, wenn eine katarische Firma ein Kraftwerk bauen will im Iran, dann kann sie das dann in Zukunft. Und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, sagt Trump. Das heißt, dieser 300 Milliarden Fonds sorgt schon für Kritik, aber das hält sich in Grenzen. Ein anderer großer Kritikpunkt ist, dass nicht klar ist, was mit dem Uran passieren soll, das im Iran nach wie vor liegt. Es war eines der ersten Kriegsziele von Trump, dass dieses Uran herausgerückt werden soll. Jetzt, nach derzeitigem Stand, wird es nicht herausgerückt. Es steht drinnen, es soll damit gedealt werden, ja, in dem endgültigen Abkommen, das in den 60 Tagen unterzeichnet werden soll. Worauf man sich jetzt einigt in diesen 60 Tagen, wird sich erst zeigen. Ja. Also da steht man irgendwo da, wo man auch vor dem Krieg gestanden ist, was das Uran betrifft. Das sind so die zwei Hauptpunkte, die kritisiert werden.
Und sind das relevante Stimmen von den Republikanern, die Trump richtig wehtun, oder ist das noch allgemeine Kritik?
Die sammeln sich noch, das wird sich zeigen. Lindsey Graham, einer der einflussreichsten Senatoren, hat vorsichtige Kritik geäußert in den letzten Tagen, hat gemeint, dass die iranische Version des Abkommens gar nicht gut klingt und furchtbar ist. Nachdem aber dann Trump seine Version dargestellt hat, hat er sich wieder ein wenig beruhigt und ist der Meinung, dass es schon Sinn macht. Ich glaube, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, was dann wirklich letztendlich verhandelt wird, weil es ja noch sehr vage ist. Es sind so viele vage Punkte in diesem Abkommen, dass man vielleicht auch wirklich mal ein paar Wochen warten muss, um das endgültig zu bewerten.
Dieses Abkommen ist ja eigentlich erst der Beginn der Verhandlungen, wenn man das so sehen mag. Was sind denn die größten Ängste in den USA sozusagen? Ist das Thema wirklich, der Iran darf keine Atombombe haben, oder sind da die wirtschaftlichen Faktoren die größeren?
Beides. Ich überlege gerade, ob ich 50-50 sagen würde oder 60-40, eines der beiden. Ich glaube, es ist wirklich, es hält sich die Waage. Ja. Beides beschäftigt die Amerikaner. Vielleicht, wenn ich eines der beiden wählen müsste, würde ich doch die wirtschaftliche Lage als stärkeres Gewicht auswählen. Die Teuerung, die hohen Benzinpreise, die sich ja mittlerweile auch auf andere Bahnen durchgeschlagen haben, also auch die allgemeine, also die Kerninflation, die ja die Energiepreise nicht berücksichtigt, ist ebenfalls gestiegen, wenn auch nur leicht, aber doch, die steht jetzt bei knapp 3%, auch zu hoch. Also das beschäftigt die Amerikaner schon. Die Atombombe beschäftigt sie auch. Natürlich vor allem den israelischen Flügel in den USA, die israelische Community, die jüdische Community in New York ist sehr, sehr groß. Die beschäftigt das natürlich mehr wahrscheinlich als die Teuerung. Ja, sind beides relevante und wichtige Punkte. Und auch Trump springt eigentlich hin und her zwischen den beiden Punkten als Hauptziel und als Hauptgrund für dieses Abkommen.
Das ist auch mein Gefühl, das sind die zwei Punkte, die Trump ja ständig wiederholt. Die Kritik ist ja auch, wir stehen mit diesem Deal jetzt da wie vor dem Krieg, beziehungsweise der Iran steht eigentlich besser da, jetzt fließt wieder Geld in den Iran. Ist dieser Vergleich in der öffentlichen Debatte wahrnehmbar?
Ja, ich sehe das nicht ganz so. Ja. Ich habe da vielleicht ein bisschen eine Anti-Mainstream-Meinung, zumindest was Europa betrifft. Stehen wir wieder so da wie vor dem Krieg? Ja, natürlich, Geld wird oder könnte wieder fließen. Iran hat nach wie vor das Uran. Das stimmt. Allerdings, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass wochenlang bombardiert wurde, dass viele Raketen zerstört wurden, die der Iran natürlich wiederum nachfüllen kann, wenn das Geld fließt. Aber ich glaube schon, dass Trump mit dem Krieg gezeigt hat oder zeigen wollte, dass er es ernst meint. Und die entscheidende Frage wird jetzt sein, wie die Iraner damit umgehen, inwiefern sie sich an das Abkommen halten werden, das jetzt endgültig verhandelt wird. Und das Argument der Regierung und vieler Republikaner, und dem kann ich durchaus etwas abgewinnen, ist, dass sie zumindest gezeigt haben, dass sie es ernst meinen. Und im Gegensatz zu Vorgängerregierungen könnte es im Idealfall, ja, und darauf sollten wir eigentlich alle hoffen, dazu beigetragen haben, dass der Iran sich jetzt wahrscheinlicher an die Vereinbarungen hält.
Ein anderer Vergleich, der immer wieder fällt, ist jener mit dem Iran-Abkommen von Barack Obama im Jahr 2015. Alle Vergleiche sind sehr schwer, weil das Abkommen ja in Wirklichkeit noch nicht steht. Es ist ja quasi eine Startposition. Aber ist dieser Obama-Vergleich, ist es etwas, was Donald Trump besonders wichtig ist, dass er da besser aussteigt? Man hat doch das Gefühl, es ist immer wieder so eine Hassfigur von ihm.
Absolut, ja, das ist ihm extrem wichtig. Das wird auch immer wieder betont. J.D. Vance macht gerade die Runde, der Vizepräsident, geht von Interview zu Interview und stellt immer wieder die Frage in den Raum, wenn es doch wirklich gleich wäre, dieses Abkommen jetzt, ja, oder wenn es nicht besser für die Amerikaner wäre und schlechter für den Iran, warum ist es dann so, dass damals viele benachbarte Länder eher dagegen waren und jetzt dafür sind für dieses Abkommen? Das ist die Frage, die J.D. Vance eigentlich ständig stellt. Und er ist der Meinung, dass das zeigt, dass es doch jetzt ein besseres Abkommen für die Region und für die Welt ist und ein schlechteres für den Iran.
Aber gerade was die Urananreicherung betrifft, wird es ja wieder darauf hinauslaufen, dass man sich da auf sehr strikte, sehr genaue Regeln einigen muss, die man eigentlich damals schon hatte.
Stimmt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die entscheidende Frage wird sein, ist der Iran jetzt eher dazu bereit, sich daran zu halten, als er es damals war? Vielleicht auch aus Angst, dass Trump doch ernst machen könnte und jederzeit wieder angreifen würde, wenn sie es nicht tun. Das ist die entscheidende Frage, die ich zumindest im Moment nicht beantworten kann. Ich halte das allerdings nicht für ausgeschlossen, ja, dass vielleicht doch ein wenig mehr Respekt da ist, nachdem Trump zumindest teilweise ernst gemacht hat.
Ich frage dich das, glaube ich, fast jeden Podcast, wo ich dich zu Gast habe. Jetzt war in Wien Ex-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris von den Demokraten. Und ich frage dich jedes Mal, wer sind denn bei den Demokraten die lautesten und präsentesten Gegenspieler Trumps? Es ist so ein polarisierender Präsident und so richtig kristallisiert sich da eigentlich noch niemand wirklich in die erste Reihe, in der ersten Reihe heraus.
Ja, same old. Immer die gleichen. Kamala Harris natürlich, Gavin Newsom, das sind im Moment die zwei Favoriten auf die Präsidentschaftskandidatur 2028. Hinter den Kulissen zieht Bernie Sanders nach wie vor die Strippen. Der hat zwar eine neuerliche Kandidatur ausgeschlossen, weil ich glaube, ich müsste jetzt nachschauen, er ist über 80 auf jeden Fall, ist er 82, 83, hat er das ausgeschlossen. Aber er ist wahrscheinlich der Königsmacher, ja, hinter den Kulissen. Und das ist schon bemerkenswert. Bernie Sanders steht ja ganz am linken Rand der Partei. Und jetzt hat man Dami in New York gewonnen. Jetzt bahnt sich in Washington D.C. ein sozialistischer Bürgermeister an. Im ganzen Land gewinnen eigentlich die Radikal-Linken bei den Demokraten. Und das wird ganz spannend, weil ich der Meinung bin, dass sie damit den Republikanern und Trump das größte Geschenk machen. Ja? Wenn sie nicht einen neuen, frischen, halbwegs moderaten Kandidaten finden bis 2028, dann werden die Republikaner, ob es jetzt J.D. Vance oder Rubio sein wird, meiner Meinung nach wieder gewinnen.
Und kurzfristiger sind ja nur noch ein bisschen mehr als 4 Monate zu den Midterms Elections im November, wo Kongress und Teile des Senats neu gewählt werden. Wo siehst du da die Reise derzeit hingehen, jetzt auch nochmal im Lichte dieser Iran-Vereinbarung?
Ja, 4 Monate ist auch relativ lange. Da kann sich noch viel ändern. Im Moment deutet alles oder sehr viel darauf hin, dass die Demokraten das Abgeordnetenhaus sich holen werden und der Senat wohl eher republikanisch bleiben wird, aber das kann sich auch beides noch ändern. Die Stimmung im Land ist gespalten, wie sie seit Jahren ist, nach wie vor, das wird sich auch nicht ändern bis zur Wahl. Da machen auch beide politischen Parteien kein Bemühen, ne, dass sie das ändern wollen, das wird so bleiben. Was ich noch sagen möchte, ich finde den Zeitplan oder den Zeitrahmen schon sehr interessant. Jetzt ist mal das MOM unterschrieben, dann kommt wahrscheinlich in 60 Tagen dieses endgültige unter Anführungszeichen Abkommen, weil man weiß ja nie, ob sich dann noch ändern kann. Das sind dann noch 2 Monate bis zur Wahl. Der Zeitplan ist grundsätzlich nicht schlecht für die Republikaner, ja, weil dann kann sich das Ganze beruhigen und die Preise steigen weniger stark bis dahin möglicherweise. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht könnte das den Republikanern in die Karten spielen. Aus außenpolitischer Sicht finde ich es besonders interessant, um auf den Punkt zurückzukommen, den ich vorher schon genannt habe, der Respekt der Iraner und die Angst oder der Respekt, dass Trump vielleicht doch jederzeit wieder ernst machen kann. Ein rein hypothetischer Gedanke. Jetzt haben wir in 2 Monaten das finale Abkommen. 2-3 Monate später bemerken dann die Amerikaner, dass sich der Iran nicht daran hält oder weiter Uran anreichert. Aber dann sind die Wahlen geschlagen. Und was macht Trump dann? Vielleicht greift er dann wieder an, aber dann noch intensiver. Das ist nur ein reines Gedankenspiel. Aber ich würde es nicht ausschließen und ich glaube, dass die Iraner zumindest Respekt davor haben. Ja.
Jetzt habe ich noch einen ganz harten Themenschnitt, aber ich wollte dich schon auch noch zur Fußball-WM befragen. Da gelingt mir jetzt gar keine elegante Überleitung, aber du bist in New York. Österreich ist spätestens seit dem Auftaktsieg gegen Jordanien jetzt ein bisschen im WM-Fieber, aber man hört ja sehr viel aus den USA. Wie ist da dein Eindruck in New York?
In New York war es bis vor wenigen Tagen komplette Nebenbaustelle, weil die Knicks die NBA gewonnen haben. Und also das habe ich persönlich, und ich bin mittlerweile seit über 10 Jahren mit Unterbrechungen in New York, noch nie erlebt, eine derartige Sportbegeisterung für die Knicks und für Basketball oder generell. Also da ging es auf den Straßen unglaublich zu. Circa so wie in Deutschland 2014. Ich habe damals in Deutschland gelebt, als Deutschland Weltmeister wurde. So war das in New York, als die Knicks die NBA gewonnen haben. Da war von Fußball noch gar keine Rede. Jetzt dreht sich's ein wenig. Mittlerweile in New York sieht man schon viele Fußballfans. Die Stimmung ist gut, viel Public Viewing, die Pubs bieten es an. Ja, es wird, aber es ist nicht vergleichbar mit der Stimmung wie in einem Land wie Deutschland oder Österreich, ja, wenn da eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft stattfindet.
Danke dir, Stefan, für das Gespräch.
Ich sag danke. Tschüss, Clemens.
Einen Link zum Wortlaut des Deals finden Sie in den Shownotes. Dort verlinke ich Ihnen auch die jüngsten Texte von Presse-US-Korrespondent Stefan Riecher und auch einen Artikel über das Luxusressort auf dem Bürgenstock in der Schweiz, das die Gäste gerade verlassen müssen, damit dort ab Freitag verhandelt werden kann. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube zum Beispiel, wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen. podcast@diepresse.com ist dann die richtige E-Mail-Adresse für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Clemens Patek. Haben Sie noch einen angenehmen Tag.